Herzlich willkommen zum Im Blick Gesundheitspodcast der Bosch BKK. Mein Name ist Johannes Büchs und ich spreche mit meinen Gästen über unterschiedliche Gesundheitsthemen, heute über das Thema sexuell übertragbare Krankheiten. Mein Gesprächspartner ist heute der Gynäkologe Dr. Konstantin Wagner. Hallo Konstantin.
Hallo, danke fürs Dabeisein.
Ich glaube, es war noch nie so einfach in unserer Gesellschaft wie heute über Sex, über Sexualität zu sprechen. Das gilt vielleicht auch für das Thema sexuell übertragbare Krankheiten. Trotzdem ist mein Gefühl, es ist vielleicht noch eines der letzten kleinen Tabuthemen in unserer Gesellschaft. Zumindest in meinem Freundeskreis wird nicht so offen darüber gesprochen. Und ich frage mich, wie ist das, wenn Patientinnen zu dir kommen? Gibt es da noch eine Scham, wenn die dann sagen, Herr Doktor, ich habe da ein Problem und bin mir nicht ganz sicher?
Also das ist ein grundsätzliches Problem immer noch. Es wird besser, du hast schon erwähnt. Aber dieses Schamgefühl, was bei jedweden sexuellen Themen herrscht, ist wirklich immer noch sehr präsent. Und da muss man dann einfach so ein bisschen nachfühlen, nachfragen, bohren. Und wenn gegenüber merkt, da spricht jemand Professionelles mit einem, dann öffnen sich auch die meisten Frauen und Männer eigentlich relativ schnell.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen auch ganz unsicher sind. Ist das jetzt was Ernstzunehmendes? Ist das eine Krankheit, die vielleicht sexuell übertragbar ist? Muss ich da zur Ärztin oder zum Arzt? Woran merke ich das?
Da ist immer das schöne Sprichwort, im Zweifel einfach hingehen. Denn das sind manchmal wirklich ganz milde Symptome, die man noch nicht mal so sehr mit einer Geschlechtskrankheit assoziieren würde. Zum Teil fühlt man sich tatsächlich nur grippig, also ein bisschen Fieber, ein bisschen abgeschlagen. Das ist ja so das klassische Anfangsstadium von der Geschlechtskrankheit aus den 80ern, HIV. Das fängt ja sehr, sehr an wie eine normale Erkältung. Bei Frauen ist es doch sehr oft so bei Geschlechtskrankheiten, dass sie einen veränderten Ausfluss haben. Das heißt, es wird mehr, Farbe verändert sich, Geruch kann sich verändern. Und auch bei den Männern, jetzt bin ich Gynäkologe, aber ich weiß natürlich auch, dass die Männer so eine Art Ausfluss haben können. Also wenn sich da bei dem Ausfluss was ändert, man sich grippig fühlt, man wechselnde Sexualpartner, Partnerinnen hatte, dann ist der Gang zur Gynäkologin, zum Gynäkologen auf jeden Fall der richtige.
Gibt es denn auch sexuell übertragbare Krankheiten ohne Symptome, also ohne, dass man etwas merkt?
Ja, leider. Und das sind auch wirklich teilweise schwere Erkrankungen, zum Beispiel die Chlamydien, da sprechen wir später vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Das sind Bakterien, die sich auch total unbemerkt ausbreiten können und zum Teil zur Unfruchtbarkeit der Frau führt, warum man im gesetzlichen Rahmen auch bei jungen Frauen zwischen 20 und 25 das screent. Das heißt, da guckt man, haben diese Frauen eine Chlamydieninfektion, weil die zum Teil nichts haben, vielleicht ein bisschen Zwischenblutung etc., aber keine schweren Symptome oder so.
Ja, aber heißt das jetzt, ich müsste eigentlich regelmäßig ein Check-up machen bei der Urologin, beim Urologen, bei der Gynäkologin, bei einem Gynäkologen wie bei dir, um sicherzugehen, dass ich nicht so eine Krankheit habe? Vielleicht nur, wenn ich, wechselnde Sexualpartner oder Partnerinnen habe oder generell?
Das ist die große Frage, genau, die man sich selbst immer stellen muss, denn es gibt kein Screening-Programm. Es gibt jetzt kein Angebot der Krankenkassen, dass man hinkommt in eine gynäkologische Praxis und Anspruch hat auf einmal komplett auf Geschlechtskrankheiten-Testung. Diese Tests gibt es und die sind zum Teil auch, werden die auch übernommen, wenn man jetzt zum Beispiel Symptome hat und man kommt zu mir zum Beispiel in die Praxis und dann kann ich diese Tests machen. Das sind so Multiplex-PCRs heißen die, ist ein Abstrich, wo auch wirklich viele, viele Geschlechtskrankheiten untersucht wird und dann kann man das über die Kasse abrechnen. Aber einfach mal so pro forma geht eben nicht und da muss man sich überlegen, mache ich das jetzt als Selbstzahlerleistung, nehme ich das Geld selber in die Hand oder aber lasse ich es drauf ankommen. Also das ist schon so ein bisschen eine Grenzfläche, sage ich mal.
Wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine wechselnden Sexualpartnerin oder Partner, deswegen kann ich ja eigentlich auch keine sexuell übertragbare Krankheit bekommen, ist das wirklich sicher oder könnte ich mich vielleicht auch anstecken auf einer öffentlichen Toilette oder beim Tätowieren oder woanders?
Genau, also sie heißt nicht umsonst sexuell übertragbare Erkrankungen, weil sie natürlich primär oder sehr, sehr häufig sexuell übertragen werden. Aber alle Arten von Sextoys zum Beispiel, vom Dildo bis zu den Liebesperlen, kann theoretisch, wenn die jetzt unhygienisch behandelt werden, auch sexuell übertragbare Erkrankungen übertragen. Selbst Oralverkehr, aber auch selbst Küssen. Also da reicht eine kleine Fissur im Mundraum, könnte theoretisch dazu führen, dass man sich mit so einer Erkrankung ansteckt. Die öffentliche Toilette, ja, das ist immer die große Frage, auch Schwimmbad und Whirlpool und was man da nicht alles immer gefragt wird. Es ist theoretisch möglich, sich da anzustecken. Die Wahrscheinlichkeit ist super gering, denn wir brauchen immer eine gewisse Last von diesen Keimen, also eine Viruslast oder eine Bakterienlast, dass es wirklich zur manifesten Ausbreitung dann im Körper kommt. Und dadurch, dass man im Whirlpool zum Beispiel das wahnsinnig verdünnt hat, passiert das sehr, sehr selten. Aber es ist theoretisch auch möglich, ja.
Ich habe mal gelesen, dass man, wenn man eine gemeinsame Zahnbürste benutzt, man sich theoretisch mit HIV anstecken kann, mit einer kleinen Blutung nur im Mund. Also das reicht schon aus, ein bisschen Zahnfleischbluten zu haben und man könnte sich theoretisch infizieren. Ist das wirklich korrekt?
Ja, theoretisch auch. Also das HIV wird ja quasi durch Blutflüssigkeiten übertragen. Also kleinste Verletzungen reichen da auch am Zahnfleisch. Aber auch hier ist natürlich die Viruslast ganz, ganz wichtig. Und da muss man auch gleich mal vorweg sagen, dass HIV bzw. die schwerste Manifestation AIDS ja Gott sei Dank heutzutage seltener in der vollen Ausprägung zustande kommt und dass diese Menschen, die HIV-positiv sind oder waren, eine normale Lebenserwartung haben durch die Medikation, die es heutzutage gibt. Also auch HIV-Patientinnen, Patienten können auch noch normales sexuelles Leben haben und können auch noch normale Partnerschaften haben. Das war ja früher alles sehr, sehr, sehr viel diskriminierender.
Dann machen wir es doch mal ganz systematisch. Ich meine, sexuell übertragbare Infektionen können durch Bakterien, Viren, Pilze oder auch Parasiten verursacht werden. Fangen wir vielleicht mit den Bakterien an. Welche Infektionen werden häufig durch Bakterien ausgelöst?
Häufig hatten wir schon eins, das ist das Chlamydium, also Chlamydia trachomatis heißt das auf schlau. Das sind Bakterien tatsächlich, genauso wie die Gonorrhoe kennt man zum Teil auch unter dem Begriff Tripper. Und die Syphilis zum Beispiel ist auch eine bakterielle Erkrankung. Das sind alles so Klassiker. Und diese Bakterien, das ist das Gute an Bakterien wiederum, kann man natürlich relativ gut behandeln, wenn man es denn erkennt. Denn dafür gibt es Antibiotika.
Okay, das lässt sich also gut behandeln, Antibiotikum. Und dann im besten Falle ist es vorbei.
Ja, definitiv.
Noch besser wäre es natürlich, wenn eine Krankheit gar nicht übertragen wird, weil man sich schützt oder weil man sich vielleicht sogar impft. Wenn ich es richtig weiß, dann wird es ja im Moment auch flächendeckend empfohlen, dass sich Jungs und Mädchen impfen lassen, noch vor dem ersten Geschlechtsverkehr gegen bestimmte Herpesviren, die, ich meine, Gebärmutterhalskrebs auslösen können, oder?
Das sind die humanen Papillomaviren und da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, was auch bei mir absolutes Herzensthema ist, was ich hoch und runter predige, denn wie du richtigerweise gesagt hast, Jungs und Mädchen zwischen 9 und 14 können dagegen geimpft werden. Man ist in Australien so weit, dass man tatsächlich, weil die so ein Schulimpfprogramm haben, kaum noch Abstriche machen muss beim Gynäkologen, weil es dort diese Krebserkrankung, Gebärmutterhalskrebs, kaum noch gibt, weil zu über 99% dieses Virus bei einer Krebserkrankung beteiligt ist. Also es ist gab es auch einen Nobelpreis für, weil das rausgefunden wurde und dieser Impfstoff entwickelt wurde. Es ist eine Viruserkrankung, die latent in einem ruhen kann. Das haben Herpesviren ja oft an sich. Man kennt das vom Lippenherpes, der ein Leben lang persistiert und irgendwann mal ausbricht. Und ähnlich kann man sich es ein bisschen vorstellen bei diesem HPV. Und wenn dieser ausbricht, aktiv wird, muss es auch nicht direkt zu Krebs führen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht, dass die Frauen, die jetzt im Abstrich diesen HPV nachgewiesen bekommen haben, gleich denken, sie kriegen Krebs. Aber es ist halt ein großer Risikofaktor und da muss man auf jeden Fall dranbleiben, zumal die Therapie übersichtlich ist und heutiger Stand ist jetzt noch keine kurative Therapie gibt bei einer aktiven Infektion. Das heißt, die Prävention, das Impfen, das ist das, was wahnsinnig wichtig ist und wird in der Zukunft.
Aber man muss impfen vor dem ersten Geschlechtsverkehr, oder?
Genau, deswegen versucht man es bei den Jungs und Mädchen zwischen 9 und 14 direkt zu verimpfen. Aber es geht theoretisch natürlich auch noch später. Bis zum 18. Lebensjahr gibt es viele Krankenkassen, die das unterstützen, sogar zahlen und auch darüber hinaus. Gerade wenn man eine Erkrankung hatte, kann man sich dagegen noch impfen lassen. Und ich halte es für eine ganz wichtige Impfung, weil es ja sehr, sehr viele, also über hunderte von Virenstämmen gibt, die in so einem Impfstoff ja noch nicht alle enthalten sind. Das heißt, wenn ich mich mit dem einen Stamm vielleicht infiziert habe und mich danach impfe, habe ich vielleicht trotzdem Schutz vor den anderen Stämmen. Deswegen ist auch die Überlegung wert, ob man sich mit älteren Jahren noch impfen lässt. Das wäre dann aber tatsächlich eine Selbstzahlerleistung.
Und man kann diese Viren in sich tragen, merkt es gar nicht, ist quasi nur Überträger, weil man zum Beispiel Mann ist und eine Frau, mit der man später schläft, könnte unter Umständen dadurch einen Gebärmutterhalskrebs entwickeln.
Ja, und deswegen ist wichtig, die Jungs auch zu impfen. Männer können auch Peniskarzinome durch HPV bekommen, es ist aber viel seltener und die müssen überhaupt keine Symptome haben. Das merkt man einfach nicht und auch als Frau merkt man überhaupt nichts und ist überrascht, dass beim Abstrich beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin auf einmal rauskommt, ich habe HPV, dann ist natürlich jetzt auch, sage ich mal, partnerschaftlich da oft Konfliktpotenzial, wenn man sich überlegt, ich bin jetzt seit 10 Jahren doch mit ihm zusammen, warum habe ich auf einmal HPV? Das liegt natürlich ganz oft daran, dass wir jetzt erst darauf testen und dass das schon seit 20 Jahren bestehen kann zum Teil, also ganz, ganz wichtig.
Jetzt sind wir ja schon bei einem Virus. Gibt es noch andere sexuell übertragbare Krankheiten, die sich über einen Virus übertragen, die wir nennen sollten?
Ja, was oft vergessen wird, ist Hepatitis B. Kennen wir ja irgendwie alle, weil wir alle dagegen geimpft wurden. Das ist eine tatsächlich eine sexuell übertragbare Erkrankung, die ja eine schwere Lebererkrankung machen kann. Und auch, wir hatten es eben schon mal so ein bisschen Herpes. Also es gibt ein Herpes genitalis, äußerst schmerzhaft und ist auch eine sexuell übertragbare Erkrankung. Lässt sich Gott sei Dank Herpes jetzt relativ gut therapieren. Das kennen wir auch vom Lippenherpes vielleicht. Wer das öfter mal hat, schmiert sich da immer so ein bisschen Creme drauf. Das ist Aciclovir. Und damit kann man eben den Genitalherpes auch ganz gut therapieren.
Was ist zum Beispiel mit Feigwarzen? Sind die auch durch Viren übertragbar?
Also es gibt, ich habe schon erwähnt, super viele Stämme dieses HPV-Virus. Und es gibt Stämme, die eben nur, in Anführungszeichen, Feigwarzen machen. Früher, vor ein paar Jahren hat man noch gedacht, die sind ganz harmlos. Mittlerweile zeigen die Studien, auch die sind nicht so harmlos, wie sie vielleicht scheinen. Auch die können entarten, aber weitaus seltener als die High-Risk-HPV-Viren. Und das sind eben die, gegen die man auch aktuell impft. Wenn man jetzt diese Feigwarzen feststellt, am Oberschenkel oder an der Vulva zum Beispiel oder auch an der Eichel, dann muss man definitiv zur Ärztin, zum Arzt und das sich mal oder professionell anschauen lassen, ob man das entfernen muss.
Kommen wir zu den Pilzen. Da habe ich das Gefühl, naja, also ich habe das einfach schon ganz oft gehört, dass Frauen gesagt haben, ich habe gerade einen Scheidenpilz und dass das eigentlich was ganz Normales ist. Ist das so?
Also Pilzinfektionen hat im Laufe eines Frauenlebens fast jede Frau. Das kennt fast jede Frau, die irgendwie in irgendeiner Lebensphase mal so einen vaginalen Pilz hat. Und was viele aber nicht wissen, dass diese Pilze und auch viele Bakterien und auch viele Viren zu dem normalen Mikrobiom der Vaginalwand gehören. Wir haben unzählige Pilze und Bakterien und auch Viren in uns, die wichtig sind. Das ist ein eigenes Stoffwechselorgan. Und jetzt ist immer wichtig, warum kommt es auf einmal zu so einem Ausbruch von Bakterien oder auch dieser Pilzinfektion? Das ist dann eine sogenannte Dysbiose. Das heißt, das Verhältnis stimmt nicht mehr, das Gleichgewicht stimmt nicht mehr und dann kommt es zu einer Pilzinfektion, klassischerweise nach einer Antibiotika-Einnahme. Dann sind die guten Bakterien, die in der Vaginalwand sitzen, weg und die Pilze haben freie Bahn und können sich dann ausbreiten. Relativ gut behandelbar. Es gibt immer und immer mehr Resistenzen jetzt, auch wie bei den Bakterien, weil bei jedem Jucken und Brennen ist schnell mal zur Apotheke gegangen worden. Und dann wird ein Pilzmittel geholt, weil Jucken und Brennen kann ja nur das sein. Und dadurch machen wir viel, viel Pilze jetzt quasi resistent. Und dann wird die Therapie in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich schwieriger. Aber aktuell ist es noch gut in den Griff zu bekommen. Aber kann auch äußerst lästig sein. Chronische Pilzerkrankung über Jahre, das macht was mit Frau und auch mit der Partnerschaft. Das sollte man jetzt nicht einfach mal so salopp sagen. Pilz ist schnell und toll behandelbar und ist nicht so schlimm. Kann auch richtig heftig sein.
Ich glaube, ein Pilz ist besonders bekannt, der heißt Candida, ist ein Hefepilz. Was spielt der für eine Rolle?
Candida albicans ist der Klassiker und das ist genau einer von den Pilzen, die in uns leben, im Darm, in der Vagina, im Mund, auf der Haut, haben wir überall. Das ist jetzt, sagen wir mal, der Klassenprimus, der sehr oft nachgewiesen wird. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Pilzarten und Candida ist auch derjenige, der mittlerweile viele Resistenzen aufzeigt.
Das ist aber jetzt ein Pilz, den man nicht nur im Intimbereich bekommen kann, sondern vielleicht auch ja, in den Achseln, also da, wo es feucht ist oder wo Haut aufeinander liegt, vielleicht auch sogar in der Bauchfalte?
Wie gesagt, er ist überall. Stillende kennen es sogar manchmal, dass es an der Brustwarze ist oder im Mund des Säuglings. Du hast es erwähnt, bei überschlagender Haut, auch an der Brust zum Beispiel, kann es unter der Brustfalte zu einer Pilzinfektion kommen. Das liegt daran, dass da natürlich ein Milieu geschaffen wird, was warm und feucht ist, wo dann eben auch diese Dysbiose passiert, also ein Verrutschen des Gleichgewichts auf der Haut. Und Candida ist ein Überlebenskünstler. Also der kann unter vielen Bedingungen gut leben und ist dann derjenige, der sich auch am schnellsten ausbreitet.
Fehlen noch die Parasiten? Welche sexuell übertragbaren Krankheiten werden von Parasiten verursacht?
Also der Klassiker bei uns Gynäkologen ist Trichomonas vaginalis. Der Name sagt es schon. Der kommt tatsächlich fast nur im Genitalbereich vor und ist die häufigste sexuell übertragbare Erkrankung, was viele auch nicht wissen. Trichomoniasis heißt dann das Endstadium und kann heftigste Vaginalentzündungen machen und ist mitunter, wird stiefmütterlich behandelt. Man sieht es relativ schnell unter dem Mikroskop. Wir Gynäkologen haben die Möglichkeit, Präparat aus dem Ausfluss der Frau zu machen, innerhalb von Minuten unter das Mikroskop zu legen und zu schauen. Und dann sieht man typischerweise, also wirklich wie in der Schule, kleinste Teilchen, die so eine Flagelle hinten haben, wie so eine kleine Geißel, die sich dann fortbewegen. Und da können wir sagen, okay, das ist jetzt eine Trichomonas-Infektion und kann auch sehr gut behandelt werden mit Antibiotikum. Aber man muss es eben wissen, dass es dieser Parasit ist.
Also wenn ich uns jetzt selbst so zuhöre, dann denke ich, oh jemine, was kann man tun? Vor allem, damit man sowas nicht bekommt, ist da, weiß ich nicht, das Mittel der Wahl immer noch das Kondom?
Ja, es ist verrückt. Also man wird ja fast erschlagen hier von dem, was wir alles besprechen, was es alles gibt. Aber bei der Prävention bleibt es übersichtlich. Du hast es erwähnt, das Kondom ist immer noch das Maß der Dinge, wenn es um das Verhindern von diesen Erkrankungen geht. Es ist nicht nur ein sicheres Verhütungsmittel bei sicherer Anwendung oder bei korrekter Anwendung, sondern eben auch, es schützt als einziges Verhütungsmittel vor Geschlechtskrankheiten. Es gibt auch noch ein Kondom für die Frau, es nennt sich Femidom. Es ist im Handling ein bisschen umständlicher, sag ich mal, aber auch das schützt gut. Aber wenn man sicher gehen möchte, gerade bei jungen Mädchen und Frauen, da ist das die erste Empfehlung, die ich immer ausspreche, bevor man über irgendwelche Pillen spricht, Kondom probieren, weil das schützt wirklich nur nicht zu 100%, aber zu einem hohen Prozentsatz vor diesen Erkrankungen.
Du hast eben das Femidom genannt, was, glaube ich, nicht so bekannt ist, aber was vielleicht auch gerade Männern hilft, die eine Abneigung gegenüber Kondomen haben, weil sie sagen, ja, dann wird irgendwie meine Erektion beeinflusst oder ich habe Erektionsprobleme damit. Also das Femidom ist dann vielleicht das Mittel der Wahl?
Also wenn man da jetzt ein Problem hat, dann würde ich natürlich erstmal raten, verschiedenste Größen auch nochmal zu probieren. Da gibt es ja auch verschiedenste Dicken der Kondomwände. Und wenn das aber alles nicht funktioniert, dann kann man natürlich mal aufs Femidom zurückgreifen, das probieren. Probieren kostet ja erstmal nichts. Es ist, weil ich das erwähnte vom Handling her, es knistert halt ein bisschen. Es ist sehr viel größer als ein Kondom. Man kann sich das so vorstellen, als ob das dann auch vaginal eingeführt wird. Das heißt, der Penis landet dann umhüllt von einem Latextuch. So kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Aber wenn man das im Handling her gewohnt ist und das schnell vonstatten geht, ist das auch ein sehr sicheres Präventionsmittel.
Konstantin, ist dir noch irgendwas besonders wichtig?
Also ein wichtiges Thema haben wir schon besprochen mit den HPV-Viren beziehungsweise mit der Impfung. Das ist ein absolutes, wirklich ganz wichtiges Thema, dass wir das einfach nicht vergessen sollten, wenn wir Eltern sind und Kinder haben, die langsam in das Alter rutschen, dass wir diese Impfung eben nicht vergessen. Dann finde ich es enorm wichtig, auch für Kolleginnen und Kollegen, dass wir das Mikroskopieren nicht vergessen. Denn wir sehen sehr, sehr viel. Wenn die Frau kommt, hat ein Brennen, ein Jucken, Ausfluss, dann ist das Erste, was wir machen sollten, diesen Nativpräparatabstrich machen und einfach mal unter das Mikroskop legen, was da genau los ist. Denn wir haben das Problem, dass wir immer mehr pauschal einfach mal behandeln, ohne richtig zu wissen, was der Grund ist. Und das ist ein wichtiges Thema, denn wir züchten Resistenzen an immer mehr und da müssen wir einfach wirklich bessere Medizin wieder machen. Und was man sich halt auch überlegen sollte als Betroffene, beziehungsweise in der Situation, in der man steckt, wenn man jetzt nicht präventiv mit Kondom oder Femidom da verhütet, ob man nicht doch mal, es sind fast 100 €, muss ich sagen, in die Hand nimmt, um diesen Abstrich mal auf diese sexuell übertragbaren Erkrankungen zu machen, weil das hat schon eine Konsequenz. Wir haben die Unfruchtbarkeit angesprochen. Das kann wirklich heftig sein für so eine kleine Geschlechtskrankheit, die eigentlich gut zu therapieren wäre.
Konstantin, vielen, vielen Dank für deine Kompetenz und fürs Dinge beim Namen nennen. Das hat sehr gut getan heute. Und wenn ihr da draußen mehr wissen wollt oder Tipps braucht, auch zu eurer Gesundheit, wenn ihr wissen wollt, was es für Leistungen gibt der Bosch BKK, dann kommt gerne auf die Webseite bosch-bkk.de. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen oder beim nächsten Mal hören, wenn es den nächsten Imblick Gesundheitspodcast der Bosch BKK gibt. Bis dahin, tschüss.